Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik nehmen wir euch mit auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten euch ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. In den Shownotes verlinken wir euch passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Inspiration. Audio ab! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Ich habe mir etwas länger Gedanken dazu gemacht, was ich heute besprechen möchte und was ich dazu für Musik wähle. Mehrere Themen schwirren mir momentan immer wieder durch den Kopf und eines davon liegt mir besonders am Herzen, nämlich die Kurzvorstellung von drei Komponistinnen, von Hildegard von Bingen, Fanny Hensel und Clara Schumann. Alle drei waren Komponistinnen und alle drei haben sich unter anderem mit Musik in ihrer Zeit beweisen und präsentieren dürfen, einer Zeit, die den Frauen nicht alle Türen und Tore öffnete. Wie sagte Loriot einmal so schön, in seiner ganz eigenen Weise es schlicht auf den Punkt bringend, Männer sind und Frauen auch. Ich möchte in diesem Podcast mit Worten also diese drei Komponistinnen kurz vorstellen und da Andreas von ihnen leider noch keine Musik eingespielt hat, gut, von Hildegard von Bingen gibt es nun auch keine Klaviermusik, sondern eher Kirchengesänge, dachte ich, ich stelle musikalisch einen Komponisten vor, der vielleicht auch dem einen oder der anderen Hörerin noch nicht so bekannt ist. Leos Janáček, der 1854 geboren wurde und in diesem Jahr seinen 170. Geburtstag feiern würde. Von seinem Geburtsjahr her gehört er eigentlich eher zur Generation Antonín Dvořáks, wobei seine Werke zu den markantesten Leistungen der Musik des 20. Jahrhunderts gehören. Er stellt sich damit in die Reihe mit Komponisten, die so roundabout zwei Generationen jünger waren als er. Es heißt von ihm, je älter er wurde, desto progressiver und jugendlicher wurde seine Musik. Sie entsprang einem Menschen voller Kraft und Energie, der einige Schicksalsschläge in seinem Leben ertragen musste, zum Beispiel den frühen Tod seiner beiden Kinder und eine unglückliche Ehe. Leos Janáček war einer der bedeutendsten tschechischen Komponisten, Musikpädagogen und er war Musikforscher und Schriftsteller. Seine kompositorischen Anfänge resultieren aus seinen Forschungen zum mährischen Volkslied und seine Werke sind geprägt vom musikalischen Volksgut und sind an der Sprachmelodie der Texte orientiert. Er engagierte sich aktiv im Musikleben seiner Heimatstadt, dirigierte verschiedene Chöre, verfasste Konzertrezensionen, schrieb Feuilletons, publizierte theoretische Schriften und rief 1884 eine Musikzeitschrift ins Leben. Ja, und in diesem Podcast stellen wir sein Klavierwerk mit dem Namen Von der Straße vor. Das gemeinhin als Sonate bezeichnete Klavierwerk entstand im Herbst 1905 und hat ein bewegtes Schicksal. Denn sie entstand auf dem Höhepunkt der Unruhen zwischen der tschechisch- und deutschsprachigen Bevölkerung in Janáčeks Heimatstadt Brünn. Als Reaktion auf den gewaltsamen Tod eines tschechischen Arbeiters schrieb Janáček eine dreiteilige Komposition für Klavier mit dem ursprünglichen Titel Von der Straße am 1. Oktober 1905. Ursprünglich bestand das Werk aus drei Sätzen und da Janáček unzufrieden mit dem Werk war, soll er noch vor der Uraufführung zunächst den dritten Satz im Kamin verbrannt und schließlich, nach einer privaten Aufführung der verbleibenden zwei Sätze in Prag, auch diese in der Moldau vernichtet haben. Erst während der Feierlichkeiten zu Janáčeks 70. Geburtstag brachte die Pianistin, die das Werk uraufgeführt hatte, den Mut auf, es noch einmal für den Komponisten aus ihren eigenen Noten zu spielen. Daraufhin entschied Janácek schließlich, das Werk doch noch verlegen zu lassen. Auch wenn in den zwei erhaltenen Sätzen, die den Titel Ahnung und Tod tragen, eigenwillige Klaviereffekte nicht fehlen, wirkt die Komposition nicht wie für Klavier geschaffen, sondern eher wie ein Klavierauszug oder eine Skizze sinfonischer Musik. Dabei handelt es sich um eine sehr originelle und in ihrem Ausdruck mitreißende Musik. Platzieren werde ich die beiden Sätze zwischen den drei Komponistinnen. Doch nun erst einmal ins Mittelalter zu Hildegard von Bingen. Man kann eigentlich gar nicht anders, als immer wieder ungläubig zu staunen über die universalgelehrte Hildegard, die vor fast 1000 Jahren lebte und deren Schaffen bis heute nachwirkt. Weniger bekannt als ihre Heilkunde ist heute, dass sich Hildegard von Bingen im Mittelalter auch als Poetin und Musikerin einen Namen gemacht hat. So verfasste Hildegard diverse Gedichte, Kirchenlieder und ein Singspiel für den Gottesdienst sowie eine überlieferte Sammlung mit über 70 liturgischen Gesängen. Bei diesen Werken handelt es sich im Grunde um gesungene Gebete und Psalmen. Hildegard wird oft verstanden als Anfang des musikalischen Schaffens von Komponistinnen. Als Kind einer Familie des Hochadels wurde sie als 10. Kind geboren und entsprechend der biblischen Aufforderung, dass ein jeder seinen 10. Teil an die Kirche abgeben möge, was eben nicht nur für Geld galt, war es Usus, das 10. Kind an Institutionen des Glaubens abzutreten. Ein unschönes Wort. Und das zu einer Zeit, in der man die tätige abendländische Gesellschaft im Grunde in drei Gruppen aufteilen konnte, in die, die arbeiten, in die, die kämpfen, wozu auch die bloße Verteidigung gehörte, und in die, die beten. Ja, und Hildegard von Bingen durchbrach auf eine einmalige Weise diese Arbeitspyramide und machte alles: Glauben, Kämpfen und Arbeiten. Hinzu kommt, wenn man so will, eine andere Schicksalsfügung, die die Welt anlässlich des Betrachtens des Hildegard-Phänomens nach knapp 1000 Jahren bis heute genüsslich auskostet und wirtschaftlich nutzt, beziehungsweise esoterisch aufarbeitet und wiederum bereit zum Verkauf macht. Denn seit ihrer Kindheit sah Hildegard Lichter und Erscheinungen. Eingebungen, die sie selbst verstörten und die Hildegard später von ganz oben gewissermaßen von den höchsten katholischen Würdenträgern ihrer Zeit als göttlich anerkennen ließen. Ansonsten wäre es ihr vermutlich auch nicht so gut ergangen, beziehungsweise es hätte etwas heiß werden können. Sie wissen gewiss, was ich meine. Diese christlichen Bilder, diese Eingebungen kamen gewissermaßen schon als Kind über sie, ohne dass sie die Bibel bereits studiert hatte. Und so sei es auch mit der Musik geschehen. Bevor sie beispielsweise ihre 77 überlieferten Lieder aufschrieb, ohne Vorwissen, ohne voriges Studium, habe sie bereits konkrete, tiefste Einblicke in die heilige Kunst bekommen. Hildegard schreibt: In Vision verstand ich ohne menschliche Belehrung die Schriften der Propheten, der Evangelien und anderer Heiliger, obgleich ich kaum Kenntnis der Wissenschaft habe. Aber auch Gesänge und Melodien zum Lob Gottes und der Heiligen brachte ich ohne die Belehrung eines Menschen hervor und sang sie, obgleich ich dies nicht gelernt habe. Im Laufe ihres Lebens, sie wurde 81 Jahre alt, erarbeitete sie sich das wohl erstaunlichste Netzwerk des ganzen europäischen Abendlandes. Nicht nur kümmerte sie sich um den Druck und die Herausgabe ihrer verschriftlichten Visionen, Musiken und medizinischen Ideen, nein, sie traf auch Bischöfe, Päpste und Kaiser und erreichte fast all ihre Ziele. Sie gründete Klöster, unternahm für ihre Zeit außergewöhnlich viel Reisen und besuchte Gelehrte hier wie dort. Sie war eine einzigartige Mystikerin. Doch es bleiben auch Fragen offen, zum Beispiel, wieso Hildegard ein eigenes Alphabet und eine Geheimsprache erfand. Die Fantasiebuchstaben zeugen von einer kreativen Spielfreude, vom schöpferischen Umgang mit Sprache ebenso in der Musik. Hildegard verfasste in 7 Jahren über 70 Gesänge für den liturgischen Gebrauch. Die Wissenschaft ist sich inzwischen einig, dass es sich bei den Chorälen der Hildegard um Werke handelt, wie sie nur jemand hervorbringen konnte, der mit dem Repertoire und der Musizierpraxis jener Zeit bestens vertraut war. Unverkennbar und doch rätselhaft. Gerade diese Mischung scheint es zu sein, die dem Leben und Wirken der Hildegard von Bingen ihren unvergänglichen Reiz verleiht. Wunderbar. Sie war eben nicht nur die Schwester von Felix Mendelssohn, sondern sie war eine Komponistin eigenen Ranges im Schatten ihres berühmten Bruders, doch der Reihe nach. Würde man eine Rangliste anlegen, dann käme Fanny Hensel in der Rangliste der bekanntesten E-Musik-Komponistinnen aller Zeiten vermutlich hinter Clara Schumann und Hildegard von Bingen, das heißt auf den dritten Platz. Und gleichzeitig begegnen wir Informationen über Fanny Hensel und Aufführungen ihrer Musik meist nur dann, wenn es gilt, in kleinen Konzertsälen oder Galerien Felix und Fanny oder auch Fanny und Felix vorzustellen. Wie ihre jüngeren Geschwister Felix, Rebecca und Paul erhielt Fanny Mendelssohn eine ausgezeichnete Bildung. Mit dem ebenfalls musikalisch begabten Bruder Felix nahm sie Klavierunterricht bei den ausgezeichnetsten Lehrern. Doch anders als ihrem Bruder gestattete es der Vater Fanny nicht, aus ihrem Talent einen Beruf zu machen. Der 15-Jährigen schrieb er die berühmt gewordenen Zeilen: Die Musik wird für ihn vielleicht Beruf, während sie für dich stets nur Zierde, niemals Grundbass deines Seins und Tuns werden kann und soll. Ihre Pflicht war es also, Hausfrau und Mutter zu werden. Der Vater stellte damit die Weichen für ein Schicksal, wie es vielen Frauen in dieser und früheren Zeiten beschieden war. Doch Fanny Mendelssohn, die Enkelin des berühmten jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn, er war einer der Vordenker der Aufklärung, war viel zu intelligent und begabt, um sich mit dieser Rolle zufrieden zu geben. Obwohl es ihr versagt war, ihre dem Bruder absolut ebenbürtigen Talente als Berufsmusikerin zu entfalten und in den europäischen Konzertsälen unter Beweis zu stellen, fand sie einen Weg, sich zumindest in kleinem Rahmen künstlerisch zu betätigen. Ganz erheblich trug dazu ihr Mann, der Hofmaler Wilhelm Hensel, bei, der seine Frau auch als Künstlerin achtete und sehr verehrte und sich außerstande fühlte zu malen, wenn sie nicht am Klavier saß oder komponierte. Bereits mit 13 Jahren konnte Fanny alle 24 Präludien und Fugen des ersten Bandes von Bachs wohltemperierten Klavier auswendig vortragen. Und später kamen die Kinder Mendelssohn auch mit Goethe in persönlichen Kontakt und Goethe mochte Fanny und widmete ihr ein Gedicht, das diese prompt in Musik setzte. Doch grundsätzlich war Goethe eher den Künsten des Bruders zugewandt. Bei Fanny führte dies aber keineswegs zu irgendeiner Art von Verbitterung oder Neid, denn die beiden Geschwister Fanny und Felix pflegten ein sehr inniges Verhältnis. Obgleich auch Felix gegen eine Drucklegung von Fannys Werken sehr stark wetterte. Schließlich schickt es sich nicht, dass eine Frau ihres Standes überhaupt Geld verdienen wolle und das dann auch noch mit Musik. So beschränkte sich das Wirken der Komponistin auf die Sonntagsmusiken der Familie vor Gästen. Als großartige Veranstalterin dieser halböffentlichen Konzerte schuf sich Fanny im Haus ihrer Eltern einen eigenen musikalischen Kosmos. Diese Sonntagsmatineen, bei denen sich Denker, Dichter und Musiker trafen, wurden in Berlin zu gesellschaftlichen Ereignissen ersten Ranges. Und erst ein Jahr vor ihrem frühen Tod, Fanny starb mit nur 43 Jahren an einem Schlaganfall, fasste Fanny den Mut, Kompositionen unter ihrem eigenen Namen zu veröffentlichen und sich damit endlich über die gesellschaftlichen Vorgaben ihrer Zeit hinwegzusetzen. Bekannt sind von Fanny rund 470 Kompositionen mit einem Schwerpunkt auf Liedern für Singstimme und Klavier. Und einige davon erschienen dann auch unter dem Namen ihres Bruders. Naja. Und es ist nun an den Hörern und Hörerinnen, auf Fannys Musik zuzugehen und sie endlich aus der Anonymität ihres privaten Lebens zu erlösen. Neben der von der Esoterikindustrie, einverleibten Hildegard von Bingen, ist Clara Schumann wohl die bekannteste Schöpferin eigener Musik innerhalb des klassischen Musikkanons. Häufiger klingen ihre Werke nur mit Beigabe der Musik ihres späteren Gatten, Robert Schumann. Bei keiner Konzertreihe mit Musik und Lesung dürfen Clara und Robert fehlen. Ja, beide füllen gefühlt 90% derartiger Veranstaltungsformate. Fast immer ist dabei genüsslich voyeuristisch vom Alltag der Eheleute Schumann die Rede. Wo Clara, da auch Robert. Und wenn es im Programmtext um die Werke Roberts geht, sind ein paar, meistens erwartbar begeisterte, Zitate von Clara fast schon so etwas wie Pflicht. Clara Wieck stammte aus einer musikalischen Familie. Sie wurde als Kind musikalisch hervorragend ausgebildet. Ihr Vater war ihr Musikpädagoge. Und schon mit 13 Jahren notierte Clara erste Skizzen zu ihrem Konzert für Klavier und Orchester. Und immer wieder wird die Musik von Clara der Musik Robert Schumanns gegenübergestellt, was unsinnig ist, unhistorisch und unwissenschaftlich. Denn viele Autoren blenden dabei gänzlich aus, dass im 19. Jahrhundert die Familienpflichten so sehr auf der Seite der Frau lag, dass es unmöglich war, quasi nebenbei ständig neue Werke zu schaffen. Von den Verpflichtungen der großen Klavierinterpretin Clara Schumann ganz abgesehen. Denn Clara absolvierte nicht nur Solo-Kammermusiken und Solo mit Orchesterkonzerten, die sie teils unter Schmerzen bisweilen hochschwanger, insgesamt kamen 8 Kinder zur Welt, realisierte, sondern sie reiste auch zusätzlich, um eben Freundinnen, Freunde und Höfen Besuche abzustatten. Viel eher als diese komplexen Lebensumstände werden in Programmheften dieser Musikwelt die Schwierigkeiten betont, mit denen Clara Wieck gegenüber ihres Vaters Friedrich im Zug der Heiratspläne mit Robert Schumann zu kämpfen hatte. Nach dem frühen Tod ihres Mannes gelang es Clara, wirtschaftlich vollständig unabhängig zu leben und auch zu arbeiten. Sie kaufte ein Haus in Baden-Baden und etablierte geradezu eine Anlaufstätte für bekannte Künstlerinnen und Künstler. Nachdem sie aufgrund von Rheuma die eigene Konzerttätigkeit einstellen musste, konzentrierte sie sich zunehmend auf das Unterrichten und konnte sich des Ansturms von Schülern und Schülerinnen kaum erwehren. Sie war es auch, die die Musik ihres Mannes über dessen Tod hinaus immer wieder spielte und drucken ließ. Im Alter von 76 Jahren verstarb sie in Frankfurt am Main, ihrer letzten großen Wirkungsstätte. Was für ein musikalisches Leben. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und bitte stellt uns Fragen zum Podcast und schenkt uns eure Ideen zu musikalischen Themen oder Interviewpartnern, die euch interessieren. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Mehr zu uns findet ihr auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Landingpage zum Podcast www.töneundtemperamente.de. Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns in Schönau vorbei. Wir lieben Besucher.